Zeit für Mission.
Freddy Dutz im Gespräch mit
Andreas Schlamm.
Andreas Schlamm, schön, dass du Zeit für Mission hast. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Ist es in Ordnung, wenn wir beim Du bleiben?
Ja, sicher, natürlich.
Schön. Andreas, du sitzt in Berlin, ich in Hamburg. Hast du dir was zu trinken mitgebracht?
Ja, ich habe mir ein Glas Wasser eingeschenkt.
Bist du jemand, der viel Wasser trinkt, viel Wasser braucht? Oder bist du jemand, der dann so Kaffee oder Tee abhängig bist?
Ich bin eigentlich ein totaler Kaffee-Fan. Ich liebe espressohaltige Getränke, also Latte Macchiato, Cappuccino.
Andreas, du lebst in Berlin. Du hast eine Position, die im Internet, wenn man nachguckt, abgekürzt wird. Da steht AMD. Was ist denn bitte AMD?
Ich bin Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste. Ist ein Verband von 90 Organisationen, die im Bereich der evangelischen Kirche missionarisch arbeiten. Das sind zwei Säulen, haben wir im Prinzip unserer Mitglieder. Das sind einmal die missionarischen Dienste der evangelischen Landeskirchen und etwa 70 freie Träger missionarischer Arbeit. Große Verbände wie zum Beispiel der CVM-Gesamtverband gehört dazu. Der Evangeliumsrundfunk, also das geht auch rüber in die evangelikale Welt, möchte ich mal sagen.
Wie viel Mission ist denn in der Arbeitsgemeinschaft missionarischer Dienste?
Da ist sehr viel Mission und vor allen Dingen sehr vielfältige Mission. Also weil wir auch Werke haben, die zum Beispiel einen sehr engen Draht rüber nach Amerika haben, über den Atlantik. Ich nenne mal eins, Willow Creek, Deutschland. Willow Creek ist ja eine der Megachurches in der Nähe von Chicago. Ist in Deutschland vor allem durch ihre Kongresse bekannt, ihre Leitungskongresse. Und die sind auch Mitglied in der AMD, weil es dort nicht nur um Führungskräfte-Themen geht, sondern speziell mit dem Fokus auch von Gemeindeentwicklung.
Gemeindeentwicklung ist dein Aufgabenbereich, den du wahrnimmst.
Nicht ganz. Ich habe eine geteilte Stelle. Ich bin also Generalsekretär mit 50%, bin also für die Leitung des Verbandes verantwortlich und bin mit den anderen 50% Referent für missionarische Kirchenentwicklung. Also Kirche sozusagen als Ganze gesehen, nicht die kleinste Einheit, die Gemeinde. Die Gemeinde gehört natürlich mit in dieses ganze Konglomerat, aber Gemeindeentwicklung im Speziell ist nicht meine Expertise.
Du hast jetzt gerade schon zwei Aspekte gesagt, dass Kirche ja eigentlich ein Wort ist, was für ganz viele Dinge herhalten kann und muss. Also da gibt's die kleinste Einheit, wie du gerade gesagt hast, die Kirchengemeinde. Da, wo ich herkomme, da sagt man, man geht in die Kirche und man meint, ja klar, man geht zur Gemeinde. Und wenn dann die Gemeindeveranstaltung in dem Kirchengebäude stattfindet, dann ist man tatsächlich in der Kirche drin. Aber man geht auch in die Kirche, wenn man zum alten Nachmittag geht, der im Gemeindesaal stattfindet. Darüber hinaus gibt es dann die Landeskirchen. Was ist denn überhaupt Kirche alles?
Also ich staune immer, ich bin jetzt seit über 30 Jahren im kirchlichen Dienst, dass es immer noch Dinge gibt, die mir zum ersten Mal begegnen. Und das zeigt, wie vielfältig die Kirche letztendlich ist und in welchen gesellschaftlichen Bereichen sie auch tätig ist. Evangelische Schulen ist für mich natürlich auch ein sehr wichtiger Bereich von Kirche, weil die Kirche dort ihren Bildungsauftrag mit versieht. Und ja, ich lebe ja hier in Berlin, da ist die Evangelische Schulstiftung wirklich im Vergleich, sage ich mal, zur Kirchenmitgliedschaft, die zurückgeht, wächst die Evangelische Schulstiftung. Das heißt also, es ist ein Bereich von sehr großer Relevanz auch für die Zukunft der Kirche, wie ich finde. Ja, Kirche ist wirklich unglaublich vielfältig. Es sind nicht nur die verschiedenen Ebenen, sage ich mal, von EKD, Landeskirche bis in die Kirchengemeinde, sondern eben auch in den verschiedenen Handlungsfeldern unserer Gesellschaft nicht wegzudenken. Ich denke nur an die große Diakonie, die ja letztendlich rein von den Mitarbeiterzahlen her nochmal Kirche um ein Vielfaches übersteigt. Ich selbst bin auch tatsächlich Mitarbeiter der Diakonie Deutschland, weil unsere Abteilung MIDI, Evangelische Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung, sozusagen ein Hybrid ist, gemeinsam getragen von Diakonie, EKD und AMD, aber Abteilung innerhalb der Diakonie-Bundesgeschäftsstelle.
Vor einigen Wochen gab es eine Nachricht, in der es geheißen hat, es sind weniger als 50% der bundesdeutschen Menschen Mitglied in der einen oder der anderen Kirche. Braucht denn Kirche Zahlen, die beeindruckend sind?
Lange Zeit brauchte sie das. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns davon verabschieden müssen, weil einfach die Kirchenmitgliedschaft erodiert. Es ist die große Frage, was das auch für die kirchliche Finanzierung natürlich auf Dauer bedeutet. Und wir werden uns darauf einrichten müssen, dass wir in eine Minderheitenposition geraten, die ja letztendlich in vielen Teilen Deutschlands schon längst der Fall ist. Also ich wohne nicht weit entfernt von der evangelischen Landeskirche in Anhalt. Die hat im Moment noch etwa 29.000 Mitglieder in etwa 150 Gemeinden. Ich weiß nicht genau, wie der Prozentsatz ist, aber das dürften um die 10% der Gesamtbevölkerung noch sein. Also insofern ist da eine Minderheitenposition, während wir im Saarland noch über 80% Kirchenmitglieder haben. Also die regionalen Unterschiede sind gigantisch innerhalb Deutschlands.
Es gibt ja in vielen Ländern eine noch, ich sage jetzt mal schlimmere, aber ich weiß gar nicht, ob ich es wirklich schlimm finde, Situation, dass es eben nur ganz wenige Christinnen und Christen in bestimmten Ländern gibt. Ich höre von dort keine Klagen darüber, dass wir Christinnen und Christen eine Minderheit sind. Die höre ich nur bei uns. Du sagtest gerade völlig richtig, das hat was mit der Kirchenfinanzierung zu tun. Die Kirche hat viele gesamtgesellschaftliche Aufgaben übernommen, die sie ja nur deswegen machen kann, weil sie von ihren Mitgliedern Kirchensteuern kriegt und auf der anderen Seite, weil der Staat sie mit Auftrag betraut hat, bestimmte Dinge zu tun, die eben vielfach im diakonischen Bereich liegen. Wird sich da was ändern in der Zukunft?
Ja, definitiv wird sich da was ändern. Ich glaube schon, dass es auch zu einer, ja, das hört sich jetzt ein bisschen despektierlich an, zu einer Bereinigung, sage ich mal, kommen wird. Was überleben wird, ist das, was vital ist. Ich habe bei der Berliner Stadtmission einige Jahre gearbeitet. Es ist ein freier Träger mit auch einer langen Geschichte mittlerweile, 1877 gegründet. In der Stadtmission gibt es 18 Gemeinden, davon drei Gemeindegründungen, die in den letzten Jahren entstanden sind, etwa 15 recht etablierte Gemeinden, die es schon viele Jahrzehnte gibt und natürlich einen sehr großen diakonischen Bereich. Und ich halte die Berliner Stadtmission tatsächlich für ein mögliches Kirchenmodell der Zukunft. Die Stadtmission finanziert sich komplett selbst. Sie erhält keine Kirchensteuerzuweisung, also keine regelmäßigen zumindest. Sie bekommt Projektgelder für bestimmte Dinge, die sie beantragt. Aber sie kann sich frei finanzieren und sie genießt innerhalb Berlins einen hervorragenden Ruf, weil sie eben im Schnittpunkt von Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Kirche arbeitet und eben auf der politischen Ebene auch sehr gut vernetzt ist. Und ich glaube schon, dass die Berliner Stadtmission einen Unterschied macht. Wenn man so auf die sozialen Herausforderungen in der Stadt guckt, ist die Berliner Stadtmission eine der agilsten Träger überhaupt, die wirklich in sehr, ja, sehr großer Geschwindigkeit eigentlich auf gesellschaftliche Herausforderungen reagieren. Das war damals 2015 so, als die Geflüchtetenzahlen in die Höhe schnellten in Berlin. Das war aber auch jetzt so, als der Ukraine-Krieg begann. Also die Stadtmission betreibt die Welcome Hall, das ist im Auftrag des Landes Berlin am Berliner Hauptbahnhof.
Es gibt ja immer wieder mal von Christinnen und Christen, die in freien Gemeinden organisiert sind, den Vorwurf, dass in der Volkskirche ja sowieso die wenigsten richtige, echte Christinnen und Christen sind, sondern die gäbe es nur in den Freikirchen. Dieses Gesundschrumpfen würde das dann auch bedeuten, dass alle die, die nicht wirkliche Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus sind, wegbleiben und dass es um die eh nicht schlimm ist?
Da mag ich mir tatsächlich kein Urteil anmaßen. Ich glaube schon, dass es eine Menge Sympathisantinnen und Sympathisanten in der Kirche gibt, die letztendlich sagen, es ist wichtig, dass es die Kirche gibt, auch wenn es vielleicht nicht meinem Lebensstil entspricht. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, gerade auch mit diesen Menschen gute Beziehungen zu pflegen. Sie ermöglichen viel in der Kirche, was nicht möglich wäre, wenn es nur die machen würden, die, sage ich mal, committed sind, also wirklich sich auch selber als Nachfolger Christi bezeichnen würden. Und gleichwohl ist es natürlich eine Gruppe, mit der wir intensiv im Gespräch sein können, aus der auch ein tieferes Glaubensverständnis wachsen kann, weil da einfach eine prinzipielle Offenheit ist. Also insofern, ich schätze die Volkskirche sehr, auch in ihrer Vielfalt und Breite. Das freikirchliche Modell halte ich nicht für das Zukunftsmodell für die Volkskirche.
Manche Leute sagen ja, ich würde schon glauben, aber ich kann nicht. Gibt es denn sowas wie ein religiöses Gen?
Ein religiöses Gen, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass Spiritualität etwas ist, was zum Menschen dazugehört. Ich würde es nicht als religiöses Gen, glaube ich, bezeichnen. Ja, die Kirche hat natürlich in Mitteleuropa eine bestimmte Geschichte, weil sie auch immer sehr eng mit Machtstrukturen verknüpft waren. Und ich glaube, dass das für viele Leute erstmal, also für viele Leute dazu führt, dass sie auf Abstand zur Kirche gehen. Ich wünsche mir da eigentlich tatsächlich auch neue Zugänge, dass Menschen das Evangelium entdecken und das alles, was an kirchengeschichtlichen Ballast auch wir mitschleppen, zweifelsohne, dass sie das mal für einen Moment einfach hinten anstellen und sich ganz unbefangen mit Texten aus dem Neuen Testament, aus den Evangelien vor allen Dingen, mit Jesus Christus beschäftigen. Also ich selbst bin evangelisch getauft, konfirmiert, habe während meiner Konfirmandenzeit den Eindruck gewonnen, Kirche ist etwas, damit beschäftigst du dich wieder, wenn du alt bist, weil bei uns im Gottesdienst tatsächlich wir Konfirmanden waren, dann klaffte eine Alterslücke von 50 Jahren und so habe ich Kirche kennengelernt und bin dann im Grunde später durch Freunde auf christliche Freizeiten eingeladen worden und habe zum ersten Mal entdeckt, es gibt Menschen, junge Leute in meinem Alter, denen der Glaube wichtig ist. Das war für mich eine komplett neue Erfahrung, hat mich neugierig gemacht und hat letztendlich dazu geführt, dass ich selber angefangen habe, Bibel zu lesen und mich darüber auszutauschen. Und darüber habe ich einen Zugang zum Glauben gefunden. Ich glaube, dass diese Erfahrung vielen Menschen bislang verborgen ist, weil sie sich an bestimmten Bildern von Kirche auch abarbeiten.
Ich erzähle dir mal eine Geschichte, die mir neulich passiert ist. Ich habe einen erfolgreichen Geschäftsmann kennengelernt und dann fragte der mich natürlich, was ich so tue. Das habe ich dann berichtet und dann sagt er, also eigentlich möchte ich ja auch in die Kirche gehen, denn ich glaube ja an das alles, was in der Kirche gesagt wird. Aber ich komme in der Kirche nicht vor. Ich bin gesund, ich bin mittelalterlich, ich habe eine großartige Familie, ich habe Erfolg im Beruf, ich habe Geld. Aber in der Kirche wird nur gebetet für die Kranken, die Schwachen, die Alten, die Kaputten. Aber keiner denkt an mich, einer, der auch Kraft braucht, damit er jeden Morgen aufsteht. Er sagte dann natürlich noch, wollen die nur mein Geld mit der Kirchensteuer? Warum komme ich nicht vor? Was hätte ich denn diesen Menschen sagen können? Oder sagen sollen?
Naja, Kirche ist natürlich eine Solidargemeinschaft, sage ich mal. Auch die Starken unterstützen die Schwachen. Ich hatte vorhin gesagt, wie vielfältig die Kirche ist und wie vielfältig auch die AMD zum Beispiel ist. Bei uns gibt es ein Mitglied, Christen in der Wirtschaft. Das ist ja im Grunde ein Verband, der auch schon viele Jahrzehnte existiert, der speziell sich an Führungskräfte richtet und an Menschen, die in Wirtschaft Verantwortung tragen, die Leistungsträger sind, die Dinge entscheiden müssen. Es ist wichtig, dass diese Menschen eben auch einen Kontext vorfinden, wo sie ja mit Christen und Christinnen zusammenkommen können, wo sie über das Evangelium miteinander ins Gespräch kommen können. Ich glaube schon, dass das eine konventionelle Ortsgemeinde tatsächlich nicht abbilden kann. Es braucht einfach andere Strukturen, nur die muss man entdecken. Also es gibt sicherlich auch in Hamburg, ich vermute mal, dass du in Hamburg mit jemandem gesprochen hast, auch eine Ortsgruppe von Christen in der Wirtschaft. Einfach mal googeln und einfach mal hingehen und seine Erfahrungen machen.
Danke für den Tipp. Ich werde mich mal erkundigen und dem Bekannten dann eine Adresse vielleicht geben können. Wenn Gemeinde im Aufbruch ist, dann passiert ja manchmal sowas wie eine Verunsicherung all derer, die schon immer dazu gehört haben, die treu viele Jahre zur Kirche gestanden haben. Und dann gibt's Leute, die alles wunderbar neu entdeckt haben und die jetzt den, ich sage jetzt mal, Alten sagen, euer Glaube ist langweilig und fad und jetzt muss alles so passieren, wie wir das wollen. Wie kriegt man das denn in der Kirchengemeinde organisiert, dass beides, die einen, die treu, traditionell zu dem stehen, was Kirche repräsentiert und auf der anderen Seite eben die neuen, frischen, die gute, tolle, neue Ideen haben?
Keine leichte Frage, muss man sagen. Ist natürlich letztendlich eine Frage, die auch in unserer Gesellschaft eine große Rolle spielt, weil wir eben Milieus haben, die sehr stark nach vorne preschen und wir haben Milieus, die eher bewahrend sind, die teilweise auch von Abstiegsängsten umgetrieben werden. Also ich würde gerne den Blick etwas weiten, weil ich sag mal, für bestimmte Gruppen spielt, glaube ich, der lokale Bezug zum eigenen Wohnort, das direkte Umfeld, zu dem auch kirchliches Leben ja häufig gezählt wird, eine sehr, sehr große Rolle. Es gibt aber auch sehr viele mobile Milieus mittlerweile und ich glaube, wir müssen die Stärken lokaler Strukturen, also nachbarschaftsorientierter Gemeindearbeit und der Regionen gleichzeitig im Blick haben. Also die Region bietet eben Chancen zur Profilbildung, dass eben bestimmte Milieus, die in einer Kirchengemeinde, die auch letztendlich meistens durch ein bestimmtes Milieu und durch eine bestimmte Kultur geprägt werden, eben nicht ein Angebot finden, was sie anspricht. Aber vielleicht kann man so etwas auf der Regionenebene etablieren. Also gerade junge Erwachsene sind ja, ich sag mal so zwischen 20 und 40, diese Altersgruppe ist ja sehr aufbruchswillig, sehr mobil. Die braucht einfach Freiräume, um sich ihre eigenen Formen zu schaffen. Und gleichzeitig müssen wir als Kirche auch Sorge dafür tragen, dass diese neu entstehenden Formen sich nicht völlig verselbstständigen, sondern mit dem bestehenden System interagieren. Wenn man sich zum Beispiel in der evangelischen Kirche von Mitteldeutschland die Erprobungsräume anguckt, dann ist das genau dieser Versuch, eben das bestehende System zu ergänzen durch neue Formen von Kirche, die sehr stark auch den Charakter von Selbstorganisation haben. Das heißt also, da bilden sich Gruppen, die versuchen, neue Formen von Kirche zu entwickeln. Das muss auch nicht unbedingt, sage ich mal, alles durch hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getragen werden, sondern hat ein sehr starkes Element des Ehrenamts. Ja, so könnte es gehen.
In all dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, frage ich dich jetzt mal, was ist denn deine Mission?
Ich habe schon immer ein sehr großes Herz für Gründung, sage ich mal, als großes Thema. Ich habe eine ganze Reihe Dinge vorangebracht. Ich habe theologisches Studienzentrum in Berlin gegründet. Ich habe Familienzentrum aufgebaut, beziehungsweise eine Gemeinde mit auf den Weg der Veränderung genommen. In einem Berliner Stadtteil in Lichtenberg ist aus einer Gemeinde ein Familien- und Nachbarschaftszentrum mit Kita entstanden. Eine tolle Arbeit, die jetzt seit 2 Jahren läuft, leider durch Corona in der Startphase ein bisschen beeinträchtigt war natürlich. Ich habe ein christliches Mentoring-Netzwerk gegründet mit anderen zusammen, ein Netzwerk christlicher Cafés und Kneipen. Also du merkst an den Dingen schon, mich interessiert Innovation in der Kirche. Für mich ist Mission auch, ich will nicht sagen gleichbedeutend mit Innovation, hat aber sehr, sehr viel damit zu tun. Also Mission ist für mich ein Innovationstreiber, ganz klar, weil die Mission eben häufig an den Rändern von Kirche stattfindet und dadurch eben Neues entsteht. Und das ist eigentlich das, was mich auch begeistert, was letztendlich dazu geführt hat, dass ich in der Kirche auch eine Perspektive für mich persönlich, also berufliche Art, aber natürlich auch persönlich entwickeln konnte. Neues voranbringen, das ist eigentlich meine Mission.
Ich weiß, dass du eine neue Aufgabe im vergangenen Jahr übernommen hast. Du bist nämlich im Vorstand von Evangelische Mission weltweit. Wie bist du denn zu dieser Aufgabe noch gekommen?
Gut, das ist ja eine langjährige Zusammenarbeit zwischen EMW und AMD. Das heißt also, der jeweilige Direktor des EMW, der EMW muss man jetzt sagen, ist bei uns in den Leitungsgremien umgekehrt ganz genauso. Ich habe mich auf diese Aufgabe gefreut, weil es mich mit einer Phase in meinem Leben zusammenbringt, die stärker durch Partnerschaftsarbeit mit Südafrika geprägt war. Ich habe in einem Kirchenkreis in der Hannoverschen Landeskirche gelebt und gearbeitet, die eine sehr lebendige Partnerschaft hatte mit einem südafrikanischen Kirchenkreis. Ich habe 1997 eine Jugendbegegnung geleitet mit unserem damaligen Kreisjugendpfarrer und einer Diakonin, die die Partnerschaftsarbeit koordiniert bis heute, die heute bei Brot für die Welt arbeitet in Berlin, also im selben Haus, in dem ich auch tätig bin. Insofern ist mir die Missions- und Partnerschaftsarbeit, zumindest was den afrikanischen Kontinent angeht, sehr vertraut. Interessanterweise war ich letztens eingeladen von deinem früheren Kollegen Eckhard Zemrich in der Asienkommission. Da ging es um die Mission asiatischer Gemeinden in Deutschland. Und das hat mich nochmal ganz neu sensibilisiert für das Thema interkulturelle Kirchenentwicklung. Ich glaube, dass tatsächlich auch die asiatischen Gemeinden vor großen Transformationsprozessen stehen, weil es gerade für die zweite und dritte Generation der Migrantinnen und Migranten zunehmend schwierig wird, sage ich mal, in der Kultur ihrer Elterngeneration zu leben. Und die sind auch letztendlich in einer Aufbruchsbewegung und fragen, wie kann ich mein Christsein leben? Welche Formen sind dafür angemessen? Welche Formen brauche ich? Und vielleicht stehen wir da am Beginn einer Entwicklung, wo gerade aus diesen Migrantenmilieus auch neue Formen von Kirche entstehen, die auch unsere landeskirchlichen Gemeinden verändern werden. Schau mit großem Interesse da ins Rheinland, da gibt es ja den interkulturellen Kirchenkonvent zum Beispiel. Das wird, glaube ich, ein Thema sein, was uns in der Kirchenentwicklung in den nächsten Jahren auch noch stark beschäftigen wird.
Andreas Schlamm, ich danke dir, dass du Zeit für Mission hattest. Ich weiß, dass du weiterhin Zeit für Mission haben wirst. Ich wünsche dir viele Möglichkeiten, deine Kreativität einzusetzen. Ich wünsche dir gute Laune dabei, dass du dich nicht runterkriegen lässt. Und ich wünsche dir, dass du einfach behütet bleibst.
Ganz, ganz vielen Dank, Freddy. Das wünsche ich dir auch. Und ja, alles Gute in deinem Unruhestand.
Die Evangelische Mission weltweit e.V. ist eine Gemeinschaft von evangelischen Kirchen, Werken und Verbänden in Mission und Ökumene. 9 Missionswerke, 5 freie Kirchen, 5 Verbände und die Evangelische Kirche in Deutschland bilden den Dachverband der Evangelischen Missionswerke. Gleichzeitig agiert die EMW als Fachverband für ökumenische Weltmission und Missionstheologie für ihre Mitglieder und assoziierte Organisationen. Besuchen Sie doch auch unsere Website www.mission-weltweit.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.